ich möchte Sie herzlich begrüßen zu diesem Gottesdienst. Ich freue mich, dass wir zusammen sind. Ich möchte mich vorstellen, mein Name ist Thorsten Lahr und ich darf heute einen unserer Pfarrer vertreten. Ja, ich möchte in meiner Predigt über das Leben von drei Männern aus der Bibel berichten, ihr Leben betrachten und einige Gedanken darüber weitergeben, was sie uns heute zu sagen haben. Da ist einmal Josef, der Pflegevater Jesu. Ich habe ihm einen Namen gegeben, ein Mann der Tat. Dann haben wir den Nikodemus. Für ihn habe ich die Überschrift gewählt: Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiße. Und dann als dritten Jona, vom Tiefseetaucher zum Prediger Gottes. Aber zuerst über das Leben von Jona. Als Bub habe ich einmal den Bücherschrank meines Vaters durchstöbert und ein Buch gefunden, und darin war ein Bild von der Geburt Jesu. Darauf waren Maria und das Jesuskind abgebildet, Ochs und Esel, Hirten und im Zentrum ein Mann mit einer Laterne. Und ich erinnere mich, dass ich als Bub damals der Überzeugung war, dieser Mann sei der Nachtwächter von Bethlehem. Das kam daher, ich hatte ein Märchenbuch, das ich heiß und innig liebte, von Hans Christian Andersen. Und da war ein Bild zu sehen, auf dem ein Nachtwächter mit einer Laterne sich über einen schlafenden Mann beugte. Und daher meine irrige Einbildung. Dieser Mann mit der Laterne auf diesem Bild war natürlich Josef, der Pflegevater Jesu, der sich schützend über Mutter und Kind beugt und mit seiner Laterne das Jesuskind beleuchtet. Was wissen wir über den Pflegevater Jesu? Im Matthäusevangelium können wir lesen, dass er einen wichtigen Platz während der Ereignisse um die Geburt Jesu einnimmt. Ich lese Verse aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 1, ab Vers 8 und dann Kapitel 2, ab Vers 13. Da heißt es also: Die Geburt Jesu Christi geschah aber so. Als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, fand es sich, ehe er sie heimholte, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, war fromm und wollte sie nicht in Schande bringen, gedachte aber, sie heimlich zu verlassen. Als er das noch bedachte, siehe, da erschien ihm der Engel des Herrn im Traum und sprach: Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was sie empfangen hat, das ist vom Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Und er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie der Engel des Herrn ihm befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Und er berührte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar, und er gab ihm den Namen Jesus. Und dann Kapitel 2, Vers 13. Als die weisen Männer aber hinweggezogen waren, siehe, da erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum und sprach: Steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und flieh nach Ägypten und bleib dort, bis ich dir sage, denn Herodes hat vor, das Kindlein zu suchen, um es umzubringen. Da stand Josef auf, nahm das Kindlein und seine Mutter und machte sich bei Nacht auf und entwich nach Ägypten und blieb dort bis nach dem Tod des Herodes. Und als aber Herodes gestorben war, siehe, da erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum in Ägypten und sprach: Steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und zieh hin in das Land Israel. Sie sind gestorben, die dem Kindlein nach dem Leben getrachtet haben. Da stand er auf und nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich und kam in das Land Israel. Als er aber hörte, dass Archelaus in Judäa König war anstatt seines Vaters Herodes, fürchtete er sich, dorthin zu gehen. Und im Traum empfing er Befehl von Gott und zog ins galiläische Land und kam und wohnte in einer Stadt mit Namen Nazareth. Soweit. Josef spielte eine wichtige Nebenrolle in einer für ihn zunächst ärgerlichen und seltsamen Geschichte. Als eines Tages seine Verlobte Maria zu ihm kommt, um ihm zu sagen, dass sie ein Kind erwartet, ohne mit einem Mann zusammen gewesen zu sein, da hat er ein Problem. Wie kann das möglich sein? Auch Maria kann es ihm nicht richtig erklären. Das Kind ist gezeugt vom Heiligen Geist. Nun ja, das ist neu und schwer zu glauben. Und man kann sich leicht in Josef hineinversetzen. Enttäuschung über seine Verlobte, verletzt, weil er offensichtlich betrogen wurde. Er fragt sich, soll ich mich jetzt heimlich aus dem Staub machen, damit das ganze Gerede auf ihn fällt und Maria dadurch geschützt wird? Aus Liebe zu Maria ist Josef bereit, sich zum Gespött der Leute zu machen und seine Verlobte sitzen zu lassen. Und in einer schlaflosen Nacht bekommt Josef Klarheit von Gott. Und Gott erklärt ihm den wahren Grund der Schwangerschaft. Gott lässt Maria nicht sitzen und Josef auch nicht. Und so wird Josef ein wortloser Mann der Tat. Er nimmt die schwangere Maria zu sich, vor allen Menschen, und stellt sich zu ihr. Und als Maria das Kind zur Welt bringt, gibt Josef ihm den Namen Jesus, wie es ihm geboten wurde. Etwas später schickt der Engel des Herrn Josef und seine Familie nach Ägypten. Und wieder gehorcht Josef vorbildlich. Und für den Rest seiner Tage hat sich Josef um den ihm anvertrauten Sohn Gottes mit Verantwortung und Treue gekümmert. Von ihm lernte Jesus sprechen. Er lehrte ihn ein Handwerk und vieles mehr. Gott konnte also zu Josef sprechen. Und Josef hörte auf Gott und fügte sich in Gottes Plan, obwohl er sicher manches nicht oder erst sehr viel später verstand. Und dreimal wird berichtet, dass Josef ohne Wenn und Aber den Auftrag von Gott annahm. Und es war ein einzigartiger Auftrag, wie ihn vor ihm und nach Josef kein Mann je von Gott bekommen hat und bekommen wird. Wenn Gott uns etwas Gewöhnliches und Alltägliches sagen würde und uns gebrauchen möchte, oder wenn Gott uns etwas ganz besonders Neues anträgt, wie müsste er zu uns sprechen, dass wir gehorchen und keine weiteren Fragen stellen? Wollen wir nicht immer genau wissen, wohin die Reise geht, welche Probleme uns erwarten und wie es am Ziel dann auch aussieht? Fragen wir uns nicht oft, habe ich überhaupt Zeit? Habe ich Kraft? Habe ich die Möglichkeiten, das zu tun, was Gott von mir verlangt? Habe ich vielleicht überhaupt Lust dazu? Wer oder was wird Ihnen von Gott anvertraut? Für welche Kinder, für welche Jugendlichen, Nachbarn, Verwandte, Kollegen könnten Sie Pflegevater oder Pflegemutter werden? Ich erinnere mich dankbar daran, dass besonders zwei Personen in unserer Gemeinde, Rosi und Kurt Kümmling, mir bei den ersten Schritten im Glauben zur Seite standen und mich dabei treu unterstützten. Sie haben es aus Liebe zu einem Anfänger getan. Ich versuche jetzt auch so zu handeln, aber es gelingt mir nur bruchstückhaft, denn ich gleiche doch eher mehr dem Nikodemus, von dem noch zu reden sein wird. Wir sind aufgefordert, Väter und Mütter des Glaubens zu werden, Verantwortung zu tragen, dass junge Christen, gleich ob jung oder alt an Jahren, reife Christen werden. Wen könnten Sie also unter Ihre Fittiche nehmen und ihm oder ihr helfen, zur vollen Reife Christi zu gelangen? Es ist ein klasse Vorschlag, dazu zu ermutigen, für einzelne Konfirmanden eine Gebetspatenschaft zu übernehmen. Oder ein anderes praktisches Beispiel. Von einer benachbarten Gemeinde hörte ich, dass jedes erwachsene Gemeindeglied einen Jugendlichen betend und beratend begleitet und sich für sein Patenkind verantwortlich weiß. Auch unsere Pfarrer und der Kirchenvorstand brauchen die Fürbitte der Gemeinde für ihren verantwortungsvollen Dienst und ihr Amt. Meine Frau und ich beten intensiv für die Einheit und Einmütigkeit der Gemeinde. Wen hat Gott Ihnen anvertraut und aufs Herz gelegt? Aber ich wollte ja auch über Nikodemus sprechen. Ich lese Kapitel 3, die Verse 1 und 2. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, einer von den Oberen der Juden. Der kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm: Meister, wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Jesus hatte nicht nur enge Freunde, die zu ihm standen und bereit waren, ihm zu folgen, wohin er auch gehen würde. Jesus hatte auch grimmige Feinde, die es gar nicht erwarten konnten, ihn zu töten. Jesus hatte aber auch eine ganze Reihe Sympathisanten, die sich zu ihm hingezogen fühlten, jedoch gleichzeitig Angst hatten, sich offen zu ihm zu bekennen. Nikodemus war so einer, der Jesus bewunderte, jedoch befürchtete, die Achtung seiner Amtsbrüder zu verlieren. Mir kommt deutlich zum Bewusstsein, wie wichtig es ist, sich mit den ängstlichen Sympathisanten zu befassen. Denn das ist eine Menschengruppe, zu der auch ich mich und möglicherweise der eine oder andere von uns auch hingezogen fühlen. Ich stehe voll und ganz zu Jesus. Aber ich möchte mir doch die Achtung meiner Verwandtschaft erhalten. Für mich ist Jesus das Wesentliche. Aber ich möchte meine persönliche Unabhängigkeit ungern verlieren. Ich schätze Jesus, aber ich scheue mich oft, ein Glaubenszeuge zu sein. Für mich ist Jesus die Mitte. Aber meine Freizeit und meine Entspannung lasse ich mir nicht gern nehmen. Und es kostet mich immer einen starken geistlichen Kampf, den inneren Schweinehund in mir zu überwinden und zu gehorchen, wenn Gott ruft. Und so bin ich wie Nikodemus, der bei Nacht zu Jesus kam, sich seinen Amtskollegen gegenüber nur vorsichtig über Jesus äußerte und dann später sein schlechtes Gewissen damit beruhigte, dass er mehr Myrrhe und Aloe zum Grab Jesu brachte, als überhaupt erforderlich war. Zu seinen Kollegen, den Pharisäern, sagte Nikodemus: Richtet denn unser Gesetz einen Menschen, ehe man ihn verhört und erkannt hat, was er tut? Das sind vorsichtige Worte. Nikodemus sprach so, um Jesus zu retten. Aber er wollte sich selbst nicht outen und wurde doch von seinen Freunden ausgelacht. Sie antworteten und sprachen zu ihm: Bist du auch ein Galiläer? Forsche und sieh, aus Galiläa steht kein Prophet auf. Nikodemus verdient meine ganze Aufmerksamkeit. Kann ich ein Pharisäer bleiben und doch Jesus nachfolgen? Verurteile ich mich nicht selbst dazu, ebenfalls eine Menge teurer Gewürze und Kräuter ans Grab Jesu zu bringen, dann, wenn es zu spät ist? Verdecke ich vielleicht mit den Aufgaben und Verantwortungen, die ich auch in der Gemeinde übernommen habe, meine Abneigung, mich zu scheuen, ein klarer Zeuge Jesu zu sein? Beuge ich mich da vielleicht unter meiner Menschenfurcht? Wie viel Arbeit und wie viel Einsatz geschieht in unserer Gemeinde? Und wie fleißig organisieren und planen wir Aktionen und Vorhaben? Und vielleicht tun wir das nur, um nicht an die Hecken und Zäune gehen zu müssen. Im kommenden Januar haben wir Gelegenheit einzuladen zu einem Glaubenskurs Tour zur Bibel. Haben wir uns schon vorgenommen, wen wir dazu einladen werden? Oder beruhigen und entschuldigen wir uns damit? Ich habe so viel zu tun. Ich habe so viele andere Aufgaben übernommen. Ich bin überlastet. Ich habe keinen Platz. Oder scheuen wir uns, mit unseren Nachbarn, Kollegen, Familienmitgliedern, mit der Verkäuferin im Supermarkt oder dem Tankwart zu sprechen und eine Einladung zu hinterlegen? Scheuen wir uns vielleicht auch, ein klares Zeugnis für Jesus zu geben? Aber da ist ja noch Jona. Ich lese Kapitel 3, die Verse 1 bis 10. Und es geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona. Mache dich auf, geh in die große Stadt Ninive und predige ihr, was ich dir sage. Da machte sich Jona auf und ging hin nach Ninive, wie der Herr gesagt hatte. Ninive aber war eine große Stadt vor Gott, 3 Tage Reise groß. Und als Jona anfing, in die Stadt hineinzugehen, und als er eine Tagesreise weit gekommen war, predigte er und sprach: Es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott und ließen ein Fasten ausrufen und zogen alle, groß und klein, den Sack an zur Buße. Und als das vor den König von Ninive kam, stand er auf von seinem Thron und legte seinen Purpur ab und hüllte sich in den Sack und setzte sich in die Asche. Und ließ ausrufen und sagen in Ninive als Befehl des Königs und seiner Gewaltigen: Es sollen weder Mensch noch Vieh, weder Rinder noch Schafe Nahrung zu sich nehmen, und man soll sie nicht weiden noch Wasser trinken lassen. Und sie sollen sich in den Sack hüllen, Menschen und Vieh, und zu Gott rufen mit Macht, und dann jeder bekehre sich von seinen bösen Wegen und vom Frevel seiner Hände. Wer weiß, vielleicht lässt Gott es sich gereuen und wendet sich ab von seinem grimmigen Zorn, dass wir nicht verderben. Als aber Gott ihr Tun sah, wie sie sich bekehrten von ihren bösen Wegen, reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und tat's nicht. Gott plante also für diese große Stadt Ninive auch einen Glaubenskurs. Kehrt um und tut Buße, so war das Motto. Und Gott hatte Jona ausersehen, diesen Kurs zu leiten. Aber Jona versteckte sich und türmte, und Gott brachte ihn zu Verstand, wenn auch auf eine handgreifliche Weise. 3 Kapitel waren nötig, bis Jona den Auftrag Gottes annahm und ausführte. Im Anfang des Jona-Buches, Kapitel 1, Vers 1, heißt es: Es geschah das Wort des Herrn zu Jona. Und das 3. Kapitel beginnt, vielleicht haben Sie es noch im Ohr, mit einem zusätzlichen Wort. Und es geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona. Ich hörte einmal, wie eine Lehrerin nach einer Auslegung des Buches Jona fragte. Lehrer können manchmal komisch fragen. Was wäre passiert, wenn Jona nach dem Fisch noch einmal nach Jaffo zurückgegangen und eine neue Fahrkarte nach irgendwo gelöst hätte? Der Referent sagte, dann wäre ein 2. Fisch gekommen. Aber das war ja nicht nötig, denn Jona hatte seine Lektion schon beim 1. Mal gelernt. Und nun sehen wir, wie gnädig Gott zu einer so lasterhaften und sündigen Stadt wie Ninive ist. Das 3. Kapitel ist der Bericht der vielleicht größten Erweckung der Geschichte. Das heißt, was wir als Erweckung bezeichnen, nämlich wenn Menschen zu Gott umkehren und ihr Leben in Ordnung bringen. Was in Ninive geschah, das lässt den 1. Pfingsttag als klein erscheinen. Denn da waren es nur einige Tausend, die sich am Pfingsten zu Gott bekehrten. Aber in der Stadt Ninive bekehrten sich über 100.000. Das hat es zuvor noch nie gegeben, dass eine ganze Stadt zu Gott umkehrte. Und selbst der Apostel Paulus ist nie so lange in einer Stadt geblieben, bis sich jeder bekehrt hat. Wie jubeln wir in unserer Gemeinde von ganzem Herzen, wenn zum Beispiel nach einem Glaubenskurs eine Handvoll Menschen zu Jesus kommen und ihn als ihren Herrn und Heiland finden und ihn bekennen. Und in unserer Stadt gibt es Menschen, die keinen Zugang zum Wort Gottes haben. Entweder weil sie es kaum noch kennen oder weil sie es ablehnen und nicht ernst nehmen. Vielleicht auch können sie nicht lesen oder das Gelesene verstehen. Oder sie haben keine Bibel in ihrer Sprache. Manche Menschen warten auf die Botschaft Gottes, aber es kümmert sich niemand um sie und es kommt niemand auf die Idee, sie einzuladen und ihnen nachzugehen. In Ninive war das für Jona eine ganz einfache Sache. Es gab eine Sprache. Jona hat einen Tag gepredigt und zack, 100.000 kamen zum Glauben. Wir haben es dann mühevoller, auch nur eine kleine Schar zu Gott zu führen. Ich denke aber, Gott sieht nicht die große Zahl, die reiche Ernte. Gott sieht unsere Treue, unseren Gehorsam, unsere Bereitschaft, im Vertrauen auf seine Kraft loszugehen, um Menschen für Jesus zu begeistern. Obertshausen hat nur 5.000 evangelische Einwohner. Aber Gott hat einen Plan, wie viel er herausrufen möchte. Und Gott will, dass sein Wort hinausgeht und dass es ausgerufen wird. Und Gott will, dass es jeder hört. Und dass Gott uns gebrauchen will als seine Boten. Das sollten wir von Jona lernen. Und ich denke, zu Anfang war es Jona so ziemlich egal, was mit den Menschen in Ninive geschah. Hauptsache, er gehörte zu Gottes auserwähltem Volk. Sollten die anderen doch sehen, wo sie bleiben. Daher auch suchte er zuerst einmal zu türmen. Aus welch sprödem Material muss Gott seine Mitarbeiter bilden? Und wenn sie zu Jesus gehören und sich in der Mitarbeit noch zurückhalten und meinen, sie hätten kein Geschick und keine Gabe zu irgendeinem Dienst, vertrauen sie Gott, dass er sie auch ohne den Umweg über einen Fisch einsetzen wird. Diese drei Männer stehen für drei Botschaften. Zu allen dreien sprach Gott ganz eindringlich. Wie sind sie damit umgegangen? Josef gehorchte ohne zu zögern und erfüllte einen außergewöhnlichen Auftrag. Gott hatte ihn berufen und Gott hat ihn auch nach seinem Plan wieder abberufen. Nicht die Dauer eines Auftrages ist entscheidend, sondern unsere Bereitschaft, mit ganzem Herzen Gott zu jeder Zeit zur Verfügung zu stehen. Nikodemus, der Sympathisant, kommt im Verborgenen zu Jesus. Nikodemus scheut noch das klare Bekenntnis zu Jesus. Der Heilige Geist erweckte sein Herz, dass er sich später zu Jesus stellte und sich zur Urgemeinde bekannte. Apostelgeschichte 6, Vers 7 spricht davon, dass auch Priester und Pharisäer gläubig wurden. Und ich denke, Nikodemus war dabei. Gott lässt uns Menschen Zeit. Gott ist geduldig mit uns Menschen und kann warten, bis der Samen des Evangeliums, den er in unser Herz legt, zur rechten Zeit zu einer reifen Frucht des Glaubens heranwächst. Jona erhielt von Gott eine zweite Chance zum Gehorsam. Jona erfüllte den Auftrag, aber er knirschte später mit den Zähnen wegen Gottes Gnade und Geduld mit Ninive. Wenn Gott uns einen Auftrag erteilt, werden wir früher oder später diesen Auftrag auch ausführen. Wir finden wohl oft Ausreden und Entschuldigungen, warum wir nicht gleicher Meinung mit Gott sind und diskutieren schon mal mit Gott über Auftrag und Ergebnis. Aber Gott hat sich entschieden, diesen oder jenen zu beauftragen mit einem ganz bestimmten Dienst. Gott sagt, den nehme ich, der macht meinen Job. An allen dreien fällt mir auf, dass Gott mit ihnen zu seinen Zielen kam. Es liegt an uns, ob wir früher oder später Gottes Aufgaben wahrnehmen und seine Wege gehen. In jedem Fall werden wir an seiner Hand unter Jesu Obhut reifen und Erfüllung finden. Jesus hatte den Vater gebeten, Arbeiter in das Erntefeld zu senden. Das tat Gott damals und das tut Gott auch heute. Auch mit so spröden Menschen, wie wir sind. Und der Sinn meiner langen Worte ist der: Nachfolge dient nicht allein meinem Wohlgefühl und meiner Freude an meiner eigenen Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn. Nachfolge bedeutet auch mein Dienst für Menschen, damit auch sie zu Gott finden. Und ich denke, die Mitarbeiter, die auf der Kinderfreizeit waren, sind ein eindrückliches und lebendiges Zeugnis für dieses: Gott zu dienen und den Menschen zu dienen. Ja, lieber Vater, ich will dir danken, dass du uns das Vorrecht gibst, dir zu dienen. Und dass du uns auch den Auftrag gibst, den Menschen zu dienen, in unseren Familien, aber auch in unserer Stadt und in unserem Umkreis. Und ich bete für uns, dass wir treu und gehorsam sind, diesen Dienst zu erfüllen und deinen Auftrag auszuführen. Du lässt uns ja dabei nicht allein, sondern du gibst uns deine Obhut und deine Führung. Herr Jesus, dafür danke ich dir und darüber bin ich getrost und unverzagt. Amen.